Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Zwar kann sich die EU noch nicht auf ein Ölembargo gegen Russland verständigen, dennoch aber läuft in kleinen Etappen die Abkopplung von russischer Energie. Polen hat einen Gasliefervertrag gekündigt und für die Raffinerie PCK in Brandenburg könnte es Interessenten geben, sodass der russische Mehrheitsgesellschafter ersetzt werden kann. Zu beiden Themen gleich mehr. Zum Start der Sendung aber: nach zwei Pandemie-Pause-Jahren trifft sich eine Politik-, Wirtschafts- und Wissenschaftselite, zumindest versteht sie sich so, wieder in Davos. Michael Watzke, Sie beobachten, dass das große Thema ist der Krieg in der Ukraine.
Das ist er, und zwar nicht nur im Kongresszentrum, sondern auch hier draußen auf der Promenade in Davos. Die größte Ausstellung dieses WEF hat die Ukraine, das House of Ukraine. Das ist im Zentrum von Davos, da sind auch die meisten Menschen. Außerdem gibt es noch ein House of Russia, aber das ist ein House of Russian War Crimes dieses Jahr, also eine Ausstellung über russische Kriegsverbrechen. Also die Ukraine ist das große Thema, und im Kongresszentrum war ja nicht nur die Rede, die Eröffnungsrede von Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Staatspräsidenten heute, sondern auch ein Auftritt der beiden Klitschko-Brüder, die aus Kiew berichtet haben, aber die hier vor Ort waren. Das hat viele Teilnehmer sehr, sehr beeindruckt und auch inspiriert. Also das ist das große Thema, auch wirtschaftlich. Zelensky hat einen Marshallplan für die Ukraine gefordert mit monatlich 5 Milliarden Euro, der jetzt schon beginnen soll. Und er hat die Wirtschaft aufgefordert, in die Ukraine zu investieren, vor allem die, die jetzt aus Russland fliehen.
Und welchen Eindruck haben Sie, wie kommt das alles an? Auf wie viel Echo stoßen die ukrainischen Anliegen?
Ich habe den Eindruck, dass das auf viel Echo stößt. Allerdings muss ich sagen, als Berichterstatter aus vergangenen World Economic Forum muss ich sagen, dass das immer so war in Davos. Da wurde die Stimmung war oft gut, aber am Ende, wenn der Gipfel vorbei ist, dann sind die Zusagen oft nicht eingehalten worden. Ob das diesmal anders ist, ist die Frage. Man merkt auch jetzt schon die Friktionen. Also der indische Energieminister, der heute mit Robert Habeck, dem deutschen Wirtschaftsminister, auf einem Podium war, der hat jetzt auch schon wieder so ein bisschen, ist er abgerückt von der Unterstützung der Ukraine. Robert Habeck hat heute vier Themen genannt, die wichtig seien, vier große Probleme der Weltwirtschaft. Neben dem Klimawandel und den geopolitischen Risiken sind das vor allem die Rezession und die Inflation. Ob man sich da gemeinsam an einen Tisch setzt in einer Weltgemeinschaft der Wirtschaft, das bleibt dahingestellt. Und da sieht man auch jetzt schon wieder, dass es Uneinigkeiten gibt.
Wie immer stellt ja parallel zu Davos die Entwicklungsorganisation Oxfam ihre, naja, Gegenstudie vor. Und da heißt es, dass seit Beginn der Pandemie die Reichsten der Welt noch reicher geworden seien. Das Vermögen von Milliardären sei um 42% gewachsen. Wenn Sie uns, Michael Watzke, als Kontrast dieses Szenario in Davos schildern, wer oder was an Prominenz fällt da besonders auf oder will besonders auffallen?
Ja, da muss man sagen, da kann ich die Oxfam mit einem Blick hier über die Promenade, auf der ich stehe, absolut bestätigen. Hier fahren Lamborghinis über die Straße, hier fahren große Limousinen, immer noch natürlich viele Elektrolimousinen mittlerweile, aber immer noch ganz viele große Limousinen über die Straße, um sich hier zu präsentieren. Die Wirtschaft trägt hier groß auf. Das ist kein sich sozusagen den Anstrich geben von wir sind eher klein, sondern hier wird schon dick aufgetragen. Und insofern sind diese Statistiken, die Oxfam hier präsentiert, über den steigenden Reichtum der obersten Klasse hier in Davos absolut nachvollziehbar.
Das Motto in Davos lautet ja, den Zustand der Welt zu verbessern. Klingt etwas, als habe man sich das vor dem 24. Februar ausgedacht. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, da ist doch viel von Zukunftsoptimismus bei Ihnen zu spüren, oder?
Naja, also tatsächlich hat sich Davos verändert, insofern, dass bis vor zwei Jahren hier beispielsweise Russland als ein wichtiger Teilnehmer gesehen wurde. Die russische Delegation war immer eine der größten. Das Russlandhaus war immer das prachtvollste. Das hat sich radikal geändert, auch weil Klaus Schwab, der Gründer und der immer noch Geschäftsführer des WEF, das verändert hat. Er hat Russland wirklich verbannt aus Davos. Und der Optimismus, den ich hier spüre, der bezieht sich vielleicht darauf, dass man wirklich glaubt, jetzt könne die freie Welt zusammenhalten. Wladimir Selinski hat das heute auch noch mal beschworen und hat dafür Standing Ovations von 1000 Teilnehmern bekommen. Also das klingt tatsächlich optimistisch.
Michael Watzke war das, Eindrücke vom Weltwirtschaftsforum in Davos. Vielen Dank. Der Europäische Stabilitätspakt erlaubt den Mitgliedstaaten eine jährliche Neuverschuldung von maximal 3% des BIP und eine Gesamtverschuldung von höchstens 60%. Wegen der Pandemie war der Stabilitätspakt ausgesetzt worden. Eigentlich sollte er ab dem kommenden Jahr wieder greifen. Der Ukraine-Krieg stellt jetzt aber erneut die Weichen an, das Peter Kapern berichtet.
Was sagen Deutschland und Österreich zu dem Vorschlag, den die EU-Kommission heute früh unterbreitet hat? Nämlich dazu, den Stabilitätspakt für ein weiteres Jahr bis Ende 2023 auszusetzen. Die deutsche und die österreichische Position ist deshalb interessant, weil beide Länder eine finanzpolitisch eher restriktive Linie vertreten, die, so die allgemeine Annahme, eher auf Kollisionskurs zur Argumentation der EU-Kommission liegt. Die hatte heute früh erläutert, dass der russische Angriff auf die Ukraine die EU-Wirtschaft schwer in Mitleidenschaft zieht. Völlig unabhängig von den 2,7% Wachstum, die die Brüsseler Behörde erst letzte Woche noch für die EU vorhergesagt hatte. Es gebe einfach zu viele Risiken für das prognostizierte Wachstum, so EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.
This is why we have concluded in favor of extending the general escape clause of the Stability and Growth Pact through 2023.
Kurzum, der Stabilitätspakt soll auch 2023 ausgesetzt bleiben. Dafür hätte die Kommission gern die Zustimmung der EU-Staaten, auch wenn die nicht zwingend nötig ist. Was also sagen Deutschland und Österreich? Eine Chance, das herauszufinden, war das monatliche Treffen der Kassenchefs der Euro-Länder am Nachmittag. Auftritt Magnus Brunner, Finanzminister aus Wien.
Staaten in Europa sollten wieder zurückfinden zu nachhaltigen Budgetpfaden, das ist wichtig. Ausnahmen ja, das können wir mittragen in Krisensituationen, die wir momentan erleben, aber dann wieder zurück zu strengeren Regeln.
Also Österreich unterstützt den Kommissionsvorschlag und Deutschland? Christian Lindner klingt da deutlich kritischer als sein österreichischer Amtskollege.
Den Vorschlag der Kommission nehmen wir ja zur Kenntnis. Die Daten hätten andere Schlussfolgerungen erlaubt. Die Kommission argumentiert mit Unsicherheiten. Unsere Position ist, wir müssen schnellstmöglich aus den Schulden raus.
Der Stabilitätspakt legt fest, dass das jährliche Defizit der Euro-Länder die 3%-Marke nicht übersteigen darf. Ebenso wenig wie die Gesamtverschuldung über 60% des Bruttoinlandsprodukts steigen soll. Mit Beginn der Corona-Pandemie wurde der Stabilitätspakt aber ausgesetzt. Die Euro-Länder sollten freie Hand haben, um ihre Wirtschaft vor dem Absturz zu retten. Das ist ganz gut gelungen. Die durchschnittliche Gesamtverschuldung liegt heute aber bei rund 95%. Die Kommission will den Euro-Ländern trotz der weiteren Aussetzung des Stabilitätspakts allerdings keinen Freibrief für neue Schulden geben. Die Mitgliedstaaten sollen den Spielraum ausschließlich für Investitionen in den grünen Wandel und in die Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen nutzen. Gleichzeitig sollen sie aber die laufenden Ausgaben streng unter Kontrolle halten. Jede Regierung, die sich daran nicht hält, müsse mit der Einleitung eines Defizitverfahrens rechnen, so EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis heute früh. Christian Lindner jedenfalls fürchtet solche Konsequenzen nicht, denn er will von dem finanzpolitischen Spielraum, den ihm die Kommission für das kommende Jahr einräumt, keinen Gebrauch machen, weil die Bundesregierung vom nächsten Jahr an die Schuldenregel des Grundgesetzes wieder einhalten wird, so Lindner. Und alle anderen Euro-Länder sollten Deutschland dabei folgen.
Selbst wenn die allgemeine Ausweichregel verlängert wird, bedeutet das nicht, dass man von dieser Möglichkeit Gebrauch machen müsste.
Die Erfolgsaussichten dieses Appells dürften allerdings sehr übersichtlich sein.
Der Bericht von Peter Kapern. Anfang des Monats hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, schrittweise zu einem Importstopp für russisches Öl zu kommen. Für Rohöl sollte das Embargo in 6 Monaten greifen, für Ölprodukte in 8 Monaten. Bislang hängt das Vorhaben aber am Nein Ungarns, dessen Rohölversorgung zu 65% aus Lieferungen aus Russland besteht. In Deutschland bündeln sich die Hauptprobleme beim Ausstieg aus dem russischen Öl in der brandenburgischen Raffinerie PCK. Die hängt an der russischen Druzhba-Pipeline, ist wichtig für die Versorgung nicht nur der Region und sie hat einen russischen Mehrheitsgesellschafter. Zumindest an dieser Stelle könnte das Problem kleiner werden, denn angeblich gibt es für die Raffinerie Kaufinteressenten. Landeskorrespondent Christoph Richter.
Ein Jubelschrei war heute in Brandenburg nicht zu hören, als die Nachricht die Runde machte, dass Investoren offenbar Interesse haben, die Raffinerie im uckermärkischen Schwedt zu übernehmen. Ganz im Gegenteil, die Reaktionen fielen wenig euphorisch aus, eher protestantisch nüchtern. Von einer guten Nachricht beispielsweise spricht Jan Redmann, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag.
Das zeigt ja auch, dass der Markt der Raffinerie und dem Standort grundsätzlich eine Zukunftsperspektive einräumt.
Die Raffinerie in Schwedt wird bis jetzt komplett mit russischem Öl versorgt. Auch die Mehrheit der Anteile besitzt immer noch der russische Staatskonzern Rosneft. Genau dieses Konstrukt macht es so kompliziert. Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache. Denn gegenüber dem Handelsblatt hat Paul Riefler, der Geschäftsführer der Alkmene-Gruppe, Interesse an einer kompletten Übernahme von PCK Schwedt signalisiert. Die Alkmene-Gruppe dürfte eher nur Eingeweihten ein Begriff sein. Sie gehört zur estnischen Livaton-Gruppe, deren Geschäftssitz befindet sich im estnischen Muuga, nahe der Hauptstadt Tallinn. Die Livaton-Gruppe ist nach eigenen Angaben, so steht es auf der firmeneigenen Internetseite, der größte unabhängige Terminalbetreiber für Ölprodukte im Ostseeraum. Für Nachfragen war das Unternehmen bisher nicht zu erreichen. Auch das im sachsen-anhaltischen Zörbich beheimatete Unternehmen Verbio Vereinigte Bioenergie AG hat Interesse an einem Engagement an der Raffinerie PCK Schwedt. Der Konzern betreibt dort bereits eine Bioraffinerie. Es gehe um keine Übernahme, sondern man wolle den Standort weiter ausbauen, so der Vorstandsvorsitzende Klaus Sauter gegenüber dem Deutschlandfunk.
Wenn es um die Zukunft der PCK, den Erhalt der Arbeitsplätze, die Verwertung minderwertigen Getreides und landwirtschaftlicher Reststoffe aus Brandenburg sowie die Reduktion von CO2-Emissionen in Verkehr und Industrie geht, dann können wir uns eine Vervielfachung unserer Produktionskapazitäten in der PCK sehr gut vorstellen.
In der Potsdamer Staatskanzlei will man sich derzeit zu den Plänen nicht äußern. Da heißt es nur, dass man die Informationen zur Kenntnis genommen habe. Man unterstütze die Überlegungen der Bundesregierung, eine Arbeitsgruppe zur Transformation von Schwedt einzurichten. Zudem müsse die Raffinerie als industrielles Rückgrat der Uckermark erhalten bleiben, schreibt Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von Bündnis 90 Die Grünen. Die Raffinerie spielt eine Schlüsselrolle bei der Versorgung Ostdeutschlands mit Benzin und Diesel. Auch der Flughafen BER wird über Schwedt mit Kerosin versorgt. Bei der SPD-Fraktion im Brandenburger Landtag heißt es, dass man das Interesse von Investoren begrüße. Fraktionschef Daniel Keller sagt aber auch:
Für uns ist klar, dass aber dieser Umbau von PCK mit Bundesmitteln erfolgen müssen. Wir fordern daher vom Bund 5 Milliarden Euro für diesen Strukturwandel.
Derzeit arbeiten etwa 1200 Mitarbeiter für die PCK. Zusammen mit den Zulieferbetrieben bedeutet das, dass das Unternehmen indirekt etwa 3000 Menschen beschäftigt. Damit ist das Unternehmen eines der wichtigsten Arbeitgeber der Region. Sebastian Walter, der Fraktionschef der Linken im Brandenburger Landtag, begrüßt das Interesse von Investoren, fordert aber zugleich von künftigen Interessenten eine Arbeitsplatzgarantie.
Es kann nicht sein, dass neue Investoren dann mit Stellenstreichung schon gleich beginnen und dann auf dem Rücken der Beschäftigten hier die Transformation stattfindet. Das muss verhindert werden.
Auf dem Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute nochmal die Forderung nach einem gemeinschaftlichen Ölembargo wiederholt. Appelle, die auch in Schwedt ankommen, dort aber auf Skepsis stoßen.
Christoph Richter, der Landeskorrespondent aus Brandenburg, Kaufinteressenten für die Raffinerie PCK in Schwedt. Ein Schritt, um Abhängigkeiten von russischem Öl zu reduzieren. Einen Schritt, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu senken, unternimmt unterdessen Polen. Einen seit 1993, also seit knapp 30 Jahren geltenden Gasliefervertrag mit Russland, wollen die Polen nun beenden. Die Entscheidung betrifft indirekt auch Deutschland, denn zwischen Deutschland und Polen gibt es eine Gaspipeline, die bislang vor allem russisches Gas transportierte, zuletzt aber in umgekehrter Richtung von Deutschland nach Polen. Peter Sawicki berichtet.
Auf Twitter vermeldete am Vormittag Anna Moskwa, Polens Ministerin für Klima und Umwelt, den Ausstieg des Landes aus dem bilateralen Jamal-Abkommen mit Russland. Fast zeitgleich erläuterte Piotr Naimski, Warschaus Regierungsbeauftragter für Energieinfrastruktur, im regierungsnahen Sender Polskie Radio 1. Am 13. Mai hat Polens Regierung entschieden, das Abkommen über die Jamal-Pipeline von 1993 aufzulösen. Wir können also sagen, dass das polnisch-russische Verhältnis in Bezug auf Erdgas nach 30 Jahren aufhört zu existieren. Diese also vor 10 Tagen beschlossene und jetzt bekannt gemachte Entscheidung reiht sich in die bilateralen Entwicklungen der vergangenen Wochen ein. Ende April hatte Russland entschieden, kein Erdgas mehr direkt nach Polen zu liefern und es mit der Weigerung Warschaus begründet, Gasrechnungen in Rubel zu bezahlen, was in der EU als Vorwand betrachtet wurde. Polen selbst hatte zuvor darauf verzichtet, Erdgasverträge mit Russland zu verlängern. Das Ende des Jamal-Abkommens wirkt daher wie ein logischer nächster Schritt. Damit scheint sich eine Epoche dem Ende zuzuneigen, in der auch in Polen Hoffnung auf bessere bilaterale Beziehungen zu Russland auf Grundlage wirtschaftlicher Zusammenarbeit bestand. PiS-Vertreter Piotr Naimski blickte darauf kritisch zurück. In diesen 30 Jahren habe ich viele Personen getroffen, die Polen aus dieser Monopolstellung Russlands herauslösen wollten. Andere waren aber der Meinung, dass es uns nützen würde, auf Moskaus Gutdünken angewiesen zu sein. Naimski verschwieg gleichwohl, dass auch PiS-Politiker früher gezögert hatten, Polens Gasabhängigkeit von Russland zu reduzieren. Mittlerweile ist Polen aber auch nach Meinung vieler Fachleute hier besser aufgestellt. Ab Oktober soll über die Pipeline Baltic Pipe Erdgas aus Norwegen nach Polen fließen. Außerdem seien die Gasspeicher gut gefüllt. Auch für Russland habe somit die Jamal-Röhre, die auf insgesamt 4200 Kilometern von der gleichnamigen Halbinsel in Sibirien bis nach Deutschland führt, bereits früher deutlich an strategischer Bedeutung verloren, so der Politologe Szymon Kardach. Aus Moskaus Sicht existiert diese Pipeline schon gar nicht mehr als Transitroute. Überhaupt hat die Jamal-Röhre für Gazprom, für die Belieferung Polens, kaum eine Rolle gespielt. Sie war vor allem für die Kunden in Westeuropa wichtig, abhängig vom angemeldeten Bedarf und von Gazproms eigener Politik. Jamal sei aber auch in dieser Hinsicht Schritt für Schritt von der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 abgelöst worden, so Kardach weiter. Weil Nord Stream 2 als politisch tot gelte, werde Russland seine aktuellen Erdgasexporte in die EU auch weiter über die Ukraine liefern, so der Experte, obwohl zwischen beiden Ländern Krieg herrsche. Auch Polen wurde in der Vergangenheit vorgeworfen, den Krieg durch eine lange Zeit übermäßige Abhängigkeit von weiteren Rohstoffen aus Russland, wie Kohle und Öl, mitfinanziert zu haben. Warschaus Regierung nutzte den eher symbolischen Schritt der Aufkündigung des Jamal-Abkommens nun aber, um einmal mehr für ihre aktuell harte Haltung gegenüber Moskau zu werben. Die EU, so der Tenor in Warschau, müsse ein für alle Mal russische Rohstofflieferungen überflüssig machen.
Peter Sawicki war das. Krieg, Rezessionsängste, Inflation, Klimakrise. Es ist im Moment nicht ganz einfach, halbwegs bei Laune zu bleiben. Das gilt im Privatleben wie auch geschäftlich. Umso erstaunlicher, dass der jüngste IFO-Index kein reines Depressionsgemälde ist. Mischa Erhard dazu.
Deutschlands wichtigster Konjunkturindikator steigt nun bereits den 2. Monat in Folge, zumindest leicht an.
Es ist in der Tat ein positives Zeichen, dass der IFO-Index gestiegen ist. Es zeigt, dass die deutsche Wirtschaft durchaus widerstandsfähig ist, trotz vieler Risiken und unsicherem Umfeld.
So Klaus Wohlrabe, Leiter der Befragungen im IFO-Institut. Insbesondere zwei Ursachen gibt es für die vergleichsweise gute Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft.
Zum einen darf man in der gegenwärtigen Situation nicht vergessen, dass es auch eine Art Corona-Aufschwung oder Corona-Erholung gibt. Das ist insbesondere im Dienstleistungssektor der Fall. Genannt seien hier die Tourismuswirtschaft oder auch das Gastgewerbe. Aber auch die Industrie ist weiterhin gut aufgestellt, denn die Auftragsbücher sind weiterhin sehr voll, was die Industrie auch positiv stimmt.
Die vollen Auftragsbücher tragen also dazu bei, dass die rund 9000 befragten Unternehmen ihre aktuelle wirtschaftliche Lage leicht besser einschätzen als im Vormonat. Die Erwartungen allerdings für die kommenden Monate haben sich kaum verändert. Alexander Krüger, Chefvolkswirt der Privatbank Hauck auf Häuser Lampe.
Wir haben eigentlich in diesem Monat keine anderen Gründe, als wir sie im letzten Monat hatten. Das ist China, das ist die Rückkehr der Pandemie dort. Die Werkbank funktioniert nicht so für die Welt, wie sie funktionieren sollte. Daraus rekrutiert sich ja auch ein gewisser Materialmangel. Wir haben nach wie vor den Ukraine-Krieg, der letztlich auf den Lieferketten lastet. Insofern stellt sich die Lage grundsätzlich gar nicht anders dar als vor einem Monat. Und ich finde, das sieht man auch im IFO-Geschäftsklima, auch wenn der Index gestiegen ist.
Während also die Öffnungen nach Corona und volle Auftragsbücher für Rückenwind sorgen, lasten nach wie vor der Krieg in der Ukraine und die Probleme in den Lieferketten auf der Stimmung. Das IFO-Institut spricht von einer insgesamt robusten Wirtschaft. Anzeichen einer Rezession seien nicht in Sicht. Allerdings macht die hohe Inflation wegen steigender Preise auf breiter Front vielen Ökonominnen und Ökonomen Sorgen.
Also die Inflation ist eines der zentralen Probleme, insbesondere für den Konsum, ein enormer Kaufkraftentzug hinzukommt. Und das zeigt halt eben die Umfrage des IFO-Instituts heute auch, dass wir Angebotsengpässe im Einzelhandel oder im Handel insgesamt auch haben, weshalb halt eben Produkte auch gar nicht gekauft werden können, weil sie gar nicht da sind. Also insofern kommt hier eins zum anderen und das ist eine neue Flanke, die hier wirtschaftlich unter Druck kommt.
Insbesondere Haushalte und Familien mit niedrigem Einkommen leiden unter dem Kaufkraftverlust durch hohe Preise, wie eine Studie des Makroökonomischen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung vor wenigen Tagen festgestellt hat. Wo ärmere Menschen und Haushalte für Energie und Nahrungsmittel mehr Geld ausgeben müssen, fehlt ihnen dieses Geld schlicht für andere Konsumausgaben. Doch auch Unternehmen treffen steigende Belastungen durch hohe Energie- und Materialpreise und stockende Produktion aufgrund von Lieferengpässen.
Ja, es gibt ja insbesondere die Vorprodukte, die wir für die Produktion brauchen. Das ist ja insbesondere das zentrale Beispiel ja aus der Autoindustrie, dass wir dort Kabel benötigen, Chips, all das liegt nicht vor. Insofern macht sich das halt eben schon bemerkbar, dass man halt eben nicht weitermachen kann, wenn halt diese Vorprodukte nicht vorliegen.
So Alexander Krüger. Trotz leicht gestiegenen IFO-Indexes sieht er ein schwieriges zweites Halbjahr voraus. Weil beispielsweise die Corona-Erholung durch die Inflation schwächer ausfalle als erwartet, entferne man sich gerade von einer sich erholenden Wirtschaft.
Mischa Erhardt war das. Mit der Windkrafttochter Gamesa in Spanien hatte Siemens lange Probleme. Zwischenzeitlich sollte sie verkauft werden. Jetzt andere Richtung. Siemens will Gamesa ganz. Über die Gründe, Stefan Liene.
Man wolle den führenden integrierten Anbieter von Energietechnik schaffen. Unter diesem Schlagwort fasste Christian Bruch, der Chef von Siemens Energy, die künftige Strategie seines Konzerns zusammen. Vor allem aber soll das Unternehmen künftig auf soliden wirtschaftlichen Beinen stehen. Zuletzt hatten Probleme bei der Tochter Gamesa immer wieder die Konzernbilanz verhagelt. Nun soll Gamesa komplett in die Strukturen von Siemens Energy integriert werden, was dem Management bessere Durchgriffsmöglichkeiten gibt.
Das hilft uns auch, die Probleme, mit denen Siemens Gamesa aktuell zu kämpfen hat, noch konsequenter anzugehen. Und als ein Unternehmen sind wir besser aufgestellt, gemeinsam von den Wachstumsmöglichkeiten im Energiemarkt zu profitieren. Und davon profitieren am Ende dann alle unsere Kunden, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich auch unsere Aktionäre.
Für Siemens Energy ist eine Trendwende bei der Windkraftsparte entscheidend, denn eigentlich soll das Gamesa-Geschäft mit erneuerbaren Energien mittel- und langfristig wachsen und so ausgleichen, dass klassische fossile Kraftwerkstechnik wohl dauerhaft weniger gefragt sein wird. Bisher war dieser Plan aber an immer neuen Problemen bei Gamesa gescheitert.
Stefan Liener war das. Nehmen wir Siemens Energy und Gamesa mit zum Börsenberichterstatter Samir Ibrahim. Wie fand die Börse das?
Naja, anfangs ganz gut. Ist da mal durchzugreifen, macht auch für Anleger Sinn aktuell der Kurs, aber knapp 0,9% im Minus. Denn 4 Milliarden wird dieses Durchgreifen dann da kosten, wenn man sich das Ganze ganz einverleiben möchte. Und es wird jahrelange Kosten geben, um eben Gamesa umzustrukturieren. Das haben die ja heute auch gesagt. Das passt Aktionären natürlich nicht in den Kram.
Zwei Aktien, die sonst selten Beachtung finden. Der Pockenimpfstoffhersteller Sieger Technologies und GeoVax Labs. Steiles Kurs plus heute. Das hat mit dem Auftreten dieser neu in den Fokus geratenen Affenpocken zu tun.
Ja, auch Sieger mit einem Plus von 7%, GeoVax Labs plus über 50%, inzwischen jedenfalls im US-Handel. Das sind ja solche Firmen, die zuletzt auch eher in die Röhre geschaut haben. Mit dem Abflauen der Pandemie waren sie nicht besonders gelitten. Jetzt schöpfen Anleger da natürlich wieder Hoffnung und spekulieren einfach ein Stück weit darauf, dass es auch in Sachen Affenpocken da möglicherweise weltweit eine Nachfrage nach Impfstoffen geben wird.
Blick noch auf bekanntere Namen. Was tat sich im DAX?
Der DAX heute mit 1,1% im Plus, jetzt kurz vor Handelsschluss bei 14.141 Punkten, also 159 Punkte im Plus. Spitzenreiter da übrigens die Deutsche Bank mit einem Plus von 6%, die Commerzbank knapp 6% im Plus. 10. Gewinntag in Folge, beide profitieren von guten Analystenkommentaren.
Unter den Nebenwerten fallen die Aktien von Euroshop auf. Das ist eine Immobilienfirma, die spezialisiert ist auf Einkaufszentren. Die Geschichte dahinter.
Ja, sie steht vor einer Übernahme und das hat der Aktie heute erst ein Kursplus und dann rasanterweise auch gleich das Aussetzen des Handels beschert. Das Übernahmeangebot hat dafür gesorgt, dass es ein Plus von 40% im Aktienkurs gegeben hat.
Der Euro?
Bei einem Dollar 0,659 im Referenzkurs der EZB, die Umlaufrendite bei 0,85% und der Goldpreis leicht gestiegen auf 1.853 Dollar.
Samir Ibrahim war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichtenkultur heute dann mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.